Hooday, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals Fans Germany.
And now he fires downfield to Jamar Chase, he's got it! Wow. And takes it all the way for a Bengals touchdown, 70 yards from Burrow to Chase!
Hooday, hooday, they gon' beat the Bengals! Hooday, 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 they gon' beat the Bengals! Oh.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des German Jungle Podcasts. Ich bin der liebe Andrea und mit dabei ist der ebenso liebe Steven. Hallo Steven.
Eine wunderschöne gute Tageszeit. Willkommen von der Kanzel. Sorry, ich bin in meiner neuen Bude. Hier hält's noch ein bisschen. Hi Andrea.
Willst du uns das Halo-Theme vorsingen?
Ich kann nur Deathcore singen. Ja. Also wenn du mir was gibst, was ich growlen soll, vielleicht klappt das.
Mir fällt da spontan nichts ein.
Nee, ist die Schweizer Deathcore und Death Metal Szene jetzt nicht so.
Ach, ich müsste meinen Bruder fragen.
Schweizer Metal Bands, was fällt mir da ein?
Ist nicht sogar so, dass die Schweizer ziemlich, also ich meine zu wissen, dass die Schweizer eine der ersten Metal-Kulturen waren, oder nicht? Haben wir das falsch im Kopf?
Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also gut, kenne mich in der Schweiz jetzt dann doch nicht aus. Mir fehlt jetzt noch nicht mal spontane Band ein. Wahrscheinlich, wenn einer was sagt, denke ich mir dann, oh fuck, natürlich, aber... Und ja, ich denke wirklich nach, kein Scheiß.
Slipknot? Nein, das ist nicht so.
Slipknot ist Iowa, so. Das ist so wissen wie, okay. Wie die Schweiz, nur flach.
Ja, aber wir sind ja nicht hier um schweres Metall. Wir sind nicht der schwere Metall-Podcast. Wir sind
schade eigentlich.
Also du kannst gerne...
Nee, machen wir weiter.
Ich bin dann auch gerne mal Gast.
Komm, bevor jetzt hier jeder nur noch skippt und denkt, ey, halt die Fresse. Reden wir mal über das Thema.
Genau, die Bengals haben zwei Spieler gesigned. Willst du uns verraten, wer das ist?
Naja, also Resign ist jetzt, hat keinen Riesensplash gemacht. Die Tagesschau hat dafür keine Push-Meldung rausgegeben, wie zum Beispiel, dass es wieder kälter wird.
Also bei uns hat es heute geschneit. Ja,
Cal Adamaitis und Joe Bacci sind noch mal ein Jahr länger hier. Vorhin war das einzige Arbeitsverträge, die sie bekommen haben, oder irre ich mich jetzt? Ich meine schon.
Ja.
Die Push-Meldung, das ist hier tatsächlich irgendwie versehen, da die Tagesschau anscheinend mal an alle User rausgepusht. Es wird kälter.
Ja, kann man machen. Also, ich habe noch eine Frage. Ist es bei den Bengals vertraglich festgesetzt, dass du als Longsnapper lange Haare haben musst?
Ich hoffe doch. Weil dann habe ich noch eine Chance. Ja, da dürfen wir nur nicht oft long snappen, also so ab ein Dutzend Mal spüre ich es wahrscheinlich im Kreuz.
Ja, also beide Spieler, die waren, glaube ich, sogenannte Restricted Free Agents.
Genau, haben ja einfach ihren Tender unterschrieben.
Nächstes Jahr. Dasselbe Prozedere, ziemlich wahrscheinlich.
Ja, dann sind sie unrestricted.
Ach so.
Genau.
Dann heute in einer Woche ist es schon soweit. Der NFL Draft steht an und wir haben uns für die Folge heute
nichts
vorgenommen.
Überlegt.
Nichts überlegt ist das falsche Wort. Aber wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollen, also der Fokus ist natürlich schon meistens auf Runde 1. Wir sprechen dann auch definitiv noch über Namen, die in den späteren Runden interessant sein können. Heute sprechen wir mal über die verschiedenen möglichen Namen in Runde 1. Und was da so vielleicht Vor- und Nachteile sind, was so die einzelnen Profile sind und was wir so von den gehandelten Namen den halten.
Ja, und Steven, einen wo? Namen, mhm. einen Namen bitte ich erstmal, dass ihr alle trasht, und zwar Erik, weil der kurz vor, der wollte heute eigentlich dabei sein, hat dann aber absagen müssen wegen Arbeit. Könnt alle mal dem Juppie die Meinung geigen.
Lieben Gruß. Arbeit ist so etwas für Loser, echt.
Nee. was war die Frage?
Wo, ich wollte dir feiern gebührend die Auswahl überlassen, wo wir denn beginnen, welche Position, welcher Spieler.
Ich hätte jetzt gesagt, wir fangen in der Runde 1 an. Mhm. Und ja, komm, machen wir es nur so. Wir haben ja ein bisschen mal gefragt, dass wir so ein paar Mock-Drafts mal eingeschickt bekommen, und ihr habt da ein paar von euch auch reagiert. Dickes Dankeschön dafür. Können jetzt natürlich nicht jeden durchgehen, es wird ein bisschen den Rahmen sprengen, aber jetzt mal so die Namen, die mir jetzt so in der ersten Runde so in die Augen springen, dass da ist ein Amarius Mims dabei. Der wird ja immer wieder gern zu uns gemockt, wird auch auf eine Need-Position passen. Hat wahrscheinlich mit das höchste Ceiling im ganzen Draft. Ist halt ein bisschen riskanter Pick, aber ich fände es schon geil. Dann Job Robinson hat man gelesen auf Edge, und auch zum Beispiel auch Jared Verse auf Edge. Und wenn der echt an 18 da ist, ja, dann, boah, also ist auch bei Job Robinson, bei Job Robinson vielleicht nicht ganz so arg, aber bei Verse, da warte ich schon so ein bisschen, da kriege ich feuchte Hände, da überlege ich dann schon, welche Tackle könnten vielleicht in der Runde 2 noch da sein.
Mhm. Marius Mims, du hast ihn angesprochen, wird relativ oft zu den Bengals gemockt, weil er eine enorme Ähnlichkeit zu unseren momentanen Brown Twin Towers auf den beiden Tackle-Positionen hat. Der gute Mann ist 6'7", 370 Pfund. Der ist riesig.
Ja, also der sieht aus wie so, keine Ahnung, wie so eine Figur aus der Antike, so eine monströse Statue. Das ist der Hammer. Und vor allem, man denkt ja, das ist halt so ein unbewegliches Monster. Der ist auch noch mega athletisch dazu. Also gerade für die Größe und für das Gewicht. Aber was hast du gemeint, wie schwer er ist? Weil ich glaube, laut PFS ist er bei 340, aber ich glaube, das ist...
Ich habe das von dem Beast, von Dane Brugler, habe ich die Zahlen übernommen. Vielleicht habe ich es auch einfach falsch abgeschrieben, das kann durchaus sein. Ich gehe es nochmal nachschauen.
Nee, da ist er auch mit 43, ja, vielleicht.
Ja, dann habe ich es falsch aufgeschrieben.
Alles gut, ich habe mich so ein bisschen erschrocken mit 370, das ist ja.
340, ja, man sollte zwar, halt lesen
da
können.
Da gibt es zwar einen Spieler, der wagt so ein bisschen in diese Sphären, der ist dann aber auf einer anderen Position zu Hause.
Ja, und der fährt bis auf ein Auto.
Das, also. Ja, zum dümmstmöglichsten Zeitpunkt an oben rein.
Amarius Mims hat verdammt lange Arme.
Also Mims hat verdammt lange alles, glaube ich. Also zumindest was man jetzt auf dem ersten Blick auf dem Sportfeld legal sehen kann, ist das alles lang. So. Das heißt, riesiger Radius, ist schnell draußen. Der hat halt erst 8 Spiele.
Mhm. Sehr wenige Snaps gesehen, aufgrund seines Frames manchmal auch etwas verletzungsanfällig, und man draftet ihn halt klar für das, was er werden könnte und nicht für das, was er schon ist.
Klar, das ist halt, du setzt da halt nicht auf Farbe, sondern auf eine Nummer beim Roulette-Tisch. Wenn's klappt, dann hast du da vielleicht einen All-Pro-Tackle dastehen für die Zukunft.
Jetzt, das Gute ist ja, dass er wie quasi gleich 2 Vorbilder bei uns hätte und nicht direkt spielen müsste. Die Frage ist halt dann, die sich mir ein bisschen stellt, willst du nicht lieber einen Spieler draften, der schneller einen Impact haben könnte?
Mhm. Ja, ich meine, einen Impact müsste er wahrscheinlich schnell haben, wenn wir so ein bisschen uns die Verletzungshistorie von Trent Brown anschauen. Ich wollte jetzt nur Brown sagen, aber das ist ja dann Das ist ja missverständlich. Ja, also musst du überlegen, glaubst du, dass er bis Mitte der Season soweit ist, dass du auf ihn bauen kannst, uns als Starter? Das ist die Frage. Und er ist ein absolut auf jeden Fall auch Right Tackle, die Position passt. Ich sehe auch, dass das Scheme passt. Die Frage, die sich halt stellt, ist sein Floor, also wenn es wirklich schlimmstmöglich kommt, jetzt von der Leistung her, kannst du ihn trotzdem starten oder ist er ein Problem? Und wenn du glaubst, da ist eine gute Chance da, dass er ein Problem ist, dann würfelst du vielleicht nicht auf ihn. Wenn du weißt, Dave, also ich habe, wenn ich eine 6 würfel, ist es ein Star, aber 1 bis 4 ist es ein Bust, kannst du dir einen Bust leisten.
Ja, und das ist ja dann ganz allgemein die große Strategiefrage im Draft.
Ja.
Gehst du halt für das enorme Upside oder?
Aber ich wette mit dir, Mims wird nicht da sein. Ich glaube tatsächlich, Mims ist Tackle Nummer 2 vom Board. Joe Alt ist, braucht man nicht diskutieren, der ist Nummer 1, sehe ich auch bei weitem. Ich würde schocken, wenn er nicht der Erste vom Board wäre. Mims sehe ich aber wirklich dicht dahinter.
Dann bleibt in den Offensive Tackle Namen, die sonst noch so in dieser Range gehandelt werden, bleiben immer noch 4 Namen. Das zeigt, wie krass gut diese Offensive Tackle Klasse ist. Zum Beispiel einen J.C. Latham von Alabama, einen Troy Fautanu von Washington, einen Olu Fashanu von Penn State, einen Talisi Fuaga von Oregon State.
Ja, und diese
werden, die Auswahl ist groß.
Mich würde es auch schocken, wenn die alle an 20 noch offen, also wenn die an 20 nicht schon alle vom Board wären. Weil das ist jetzt, das Schöne daran ist, es sind ja nicht nur irgendwie alles Left Tackle oder alles Right Tackle, sondern jeder hat also seine Spezialitäten. Joe Alt ist, okay, den kannst du theoretisch überall spielen lassen, aber das ist ein Left Tackle, wie im Buch steht. Du stellst den da hin, du hast 10 Jahre Ruhe. Fuaga.
Fuaga ist ein klarer Right Tackle, ja, mit Stärken im Run Game.
Den kannst du auch auf Guard stellen, finde ich. Mhm. Da hat er auch Power für. Genau, Fautanu auch das Gleiche eigentlich. Also, da musst du auch, vielleicht willst du ihn lieber auf Guard haben.
Genau, Fautanu ist der Spieler, der dem nachgesagt wird, dass er eine sehr hohe Positionsflexibilität hat. Also der kann, man sagt, er kann quasi alle 5 Spots wahrscheinlich bedecken, ist sehr athletisch und da habe ich oft gelesen, dass man ihn draften könnte und Jahr 1 könnte er competen mit Corian Wilson und Jahr 2 übernimmt er auf Right Tackle. Da ist so für mich ein bisschen die Frage, willst du ihm nicht von Anfang an eine klare Rolle zuweisen? Wir haben mit Dex Hill die Erfahrung gemacht, dass das vielleicht ganz gut sein könnte.
Ja, ich sehe auch nicht, dass er bei uns ideal passt. Ich kann mir aber auch vorstellen, gerade weil du meinst, dass er so flexibel ist, ich würde mich schocken, wenn bei den Eagles in Diskussionen noch nicht schon mal irgendwas in den Raum gestellt worden ist, kriegen wir es irgendwie hin, dass wir hochtraden, dass wir Fautanu auf Center draften. Weil selbst da sehe ich ihn auf jeden Fall in der oberen Hälfte der ersten Runde. Selbst wenn du ihn jetzt nicht als Tackle, sondern als Center willst. Absolut. Also da wird mich keine Position in der Line wird mich schocken, wenn sie auf der Draftcard steht.
Genau.
Und wir suchen halt eher.
Fashanu, ja, genau. Und dann Fashanu und Fuaga, die sind so ein bisschen die gegensätzliche Spieler. Fuaga ist eher der effiziente Runblocker, der viel Power hat, der sehr aktiv ist. Und Fashanu ist eher der klassische Tackle, der gut in Pass Protection ist, sehr viel aus dem Oberkörper macht.
Fuaga ist aber ein AFC North-Spieler eigentlich.
Wie kommst du darauf?
Also so Mentalität, wie er spielt, wenn du mal einfach so mal so das anguckst, also da, er will nicht nur irgendwie hoch und blocken, sondern er will seinem Gegner wirklich auch so ein bisschen wehtun und also demoralisieren und auch mal auf den Boden weisen und zusehen, dass er da auch bleibt. Hat mir schon sehr gefallen.
Dann können wir noch kurz über JC Latham sprechen. Was haben wir über ihn zu sagen?
Er ist wie Mims eigentlich der perfekte Fit. Ist auch sehr jung. Ich glaube sogar noch mal einen Ticken jünger als Mims. Ein bisschen kleiner, ein bisschen leichter. Aber ich sehe seinen Floor viel höher. Also ich, mit JC Latham, wenn du draftest, glaube ich, machst du einfach nichts falsch. Der liefert einfach. Ich weiß nicht, auf welchen, wie gut es wird. Pro Bowl-Kandidat, All-Pro, muss man sehen. Potenzial dafür hat er. Das Potenzial ist nicht so hoch wie bei Mims. Aber ich sehe ihn als einen definitiv sichereren Pick. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wir gehen mal von aus, ab Week 7 ist Trent Brown verletzt. Wir müssen unseren Rookie auf Tackle spielen lassen. Und da ist halt die Frage, ist Mims ready? Wenn du da nicht sicher bist, dann weißt du, dass Latham ready ist.
Das größte Con oder den größten negativen Punkt, den ich mir zu ihm notiert habe, ist, dass er zu viele Strafen genommen hat am College. So im Sinne von Holding und Fehlstarts und weiß ich, was da ein O-Liner alles bekommen kann.
Ja.
Und dass er manchmal etwas leicht aus der Balance kommt. Aber ansonsten denke ich, ist das so der Spieler, den du nimmst für das, dass du weißt, dass er relativ sicher das zeigt, was du auch auf dem Tape gesehen hast. Und das ist ein solider Starting Level Right Tackle.
Genau, deswegen, er hat jetzt auch nicht getestet oder nicht alles getestet. Und das stört mich bei ihm nicht, weil ich habe, finde ich, auf Tape alles gesehen, was ich von ihm wissen muss. So rund ist das. Und bei Mims, das ist halt immer so ein bisschen so, okay, ist die Athletik wirklich so geil? Also, weil du dich doch mal ein bisschen zusätzlich überzeugen möchtest. Klar, wie willst du auch sicher sein bei 8 Spielen Tape?
Latham? Die Bengals haben einfach einen Track-Record von O-Linern, die maximal unathletisch waren, die sie gedraftet haben und hatten bis anhin nicht den riesigen Erfolg damit, um es gelinde gesagt auszudrücken.
Das ist richtig, aber wir committen ja auch zu dieser Unathletik. Ich meine, Trent Brown ist ja quasi nochmal der unathletischste von der ganzen Bande.
Das stimmt auch.
Wieder. Also wir sagen ja, okay, pass auf, wir sind nicht athletisch, aber wir sind stabil. Also wir bleiben einfach stehen. Wir geben den Edge Rushern lange Wege, um die sie laufen müssen. Weil durch werden sie nicht kommen. Weil eben Burrow sehr gut in der Pocket navigiert. Du musst die nicht verschieben. Du musst da nicht die Blocker mitlaufen lassen. Das ist wahrscheinlich so der Gedanke dahinter. Ja, und ich sehe uns da jetzt auch nicht von abrücken. Also es wird mich echt schocken, wenn wir jetzt so diesen schmalen, athletischen Tackle nehmen, der ja der wirklich nur auf Speed und Technik beruht. Wir suchen Power. Also da, das haben wir jetzt sehr, sehr deutlich gemacht die letzten Jahre.
Aber ich kann halt dann schon verstehen, wieso die Fans so ein bisschen nach einem Amarius Mims oder nach einem Fautanu lechzen, die halt bewiesen sehr athletisches Tape haben und man halt diesen Track Record hat mit Spielern, die eben nicht funktioniert haben.
Aber was
haben.
Bringt dir da einer davon?
Ja, klar. Ja,
also entweder machst du nur eine Seite athletisch oder die Außen athletisch oder die Innenseite, irgendwas, das muss ja stimmen. Wenn du einfach sagst, hier eine athletisch, Da weiß die gegnerische Defense, okay, wir gucken auf ihn. Wenn der sich bewegt, also wenn die irgendwas mit Pulling Linemen machen, dann ist das ja vermutlich der, wenn die irgendwie den QB auf den Bootleg schicken, dann ist es ja eh immer auf seine Seite. Weißt du, du machst dich damit zu berechenbar.
Okay, ich denke, die mehr oder weniger langweilige O-Line haben wir damit durchbesprochen. Gehen wir mal zu einer heißen Debatte über, die wir letzte Woche schon geführt haben, oder vor 2 Wochen war es. ein Name, den ich immer wieder zu den Bengals gemockt sehe, ist Tyrant / Receiver / Offensive Weapon Brock Bowers von Georgia.
Okay, ich würde mal ganz gern noch mal eine zweite Brücke spannen zu dem Thema. Und zwar, da müssen wir noch ganz kurz über die Tackle weiterreden. Und zwar jetzt mal angenommen, wir entscheiden uns zwar über was anderes als ein Tackle in der ersten Runde. Ist jetzt nicht außer Frage. Welchen Tackle siehst du dann in der zweiten oder dritten, wo du sagst, ja, den würde ich immer noch nehmen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der die Season dann auch Starter ist, ohne dass es ein Problem ist.
Ich kann dir einen Namen nennen.
Mhm. Wenn es Graham das Barton ist, ist er in der ersten Runde. Da bin
das ist Patrick Paul von Houston.
Na.
Weil er so ein bisschen ins Bengals Profil passt. Den habe ich jetzt schon oft gelesen, so als Day 2 Upside Pick, so ein bisschen. Aber du merkst, ich kann dir nur einen Namen nennen und nicht sieben, wie in Runde 1. Und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das, worauf du hinaus willst, ja, oder?
Patrick Paul wird, glaube ich, auch Ende der zweiten nicht mehr da sein, weil wir gucken mal an, weil sobald nämlich hier diese Top-Gruppe weg ist, wo wir ja wirklich sagen, die ist brutal stark, die sind, wie viel sind es? 3, 4, 5, 6, sagen wir 6, 7 Spieler, wenn die weg sind. Zwar, wenn es wirklich crazy kommt und 7 Tackle in der ersten Runde gehen, da ist ein Patrick Paul, da ist ein Blake Fisher, da ist auch ein Kingsley Sumoatea. Die sind da wahrscheinlich auch sehr schnell dann in der zweiten Runde weg, wenn jemand sagt, fuck, ich brauche noch einen Tackle. Und ich bin mir nicht sicher, ob dann später noch eine verfügbar ist. Caden Wallace wird, ich weiß nicht, ob der in der dritten noch da ist, Ende zweite, vielleicht. Aber wenn irgendjemand sagt, hey, Penn State, die geben mir einen guten, dann kann ich mir auch vorstellen, dass da jemand in der zweiten Runde schon drauf würfelt. Und dann wird es halt sehr, sehr schnell dunkel. Dann hast du einfach die Position dann diese Saison wahrscheinlich verpasst, diesen Draft. Ich überlege gerade, ob da noch irgendeiner in späteren Runden ist. Ich glaube.
Also, du wirst auch irgendwo in Runde 5 einen Spieler finden, der dann vielleicht etwas gut kann, also irgendwie gut ist im Passblocking und halt sonst nichts oder mit den athletischen Fähigkeiten, denen du aber noch die Technik beibringen musst. Also solche Spieler findest du ja immer, aber dann setzt du schon so fest auf die Entwicklung. Das sind dann nicht mehr Spieler, die du draftest, dass die in Jahr 1 in deinem Team irgendeine gewichtige Rolle spielen.
Genau. Und damit mit Caden Wallace, das kann ich mir auch schon mal vorgreifen, da habe ich jetzt so ein bisschen den Sleeper von mir schon mal gespoilert. Weil der ist wahrscheinlich eher in niedrigen, in späteren Runden gehandelt, aber der hat so eine attraktive Upside. Und wenn ein Team tatsächlich die Tackle verpasst hat, kann ich mir vorstellen, dass da jemand sagt, okay, komm, pass mal auf, den develop ich, den hole ich mir. Also auch früher. Das ist so viel zu sagen. Wie gesagt, dieses Tackle-Thema, das ist halt, muss man immer im Hinterkopf behalten, auch wenn ein geiler Spieler jetzt in der ersten Runde zur Verfügung steht, da muss man halt gucken, ist er so geil, dass er notfalls ein Verpassen einer wichtigen Position egalisiert oder ausgleicht. Und okay, jetzt, welche Position wolltest du reden?
Ich wollte über Brock Bowers sprechen.
Okay.
Und die Diskussion, die wir ja in der letzten Folge hatten, war ja so ein bisschen die des Positional Values eines Titans. Ist Brock Bowers so gut, dass er es rechtfertigt, dass du einen Titan in Runde 1 nimmst? Die Hitrate von gedrafteten Titans in Runde 1 war die letzten Jahre ziemlich schlecht. Und trotzdem, und trotz Kyle Pitts, der ja im Jamar Chase Draft schon als Generational Talent beschrieben wurde, sind sich bei Brock Bowers alle sicher, dass er nochmal eine ganze Schippe besser ist.
Nee.
Und jetzt die Frage allein, ist halt...
Nee, wer sagt
du, also, nee. Das ist der Eindruck, den ich bekomme.
Also Brock Bowers wird momentan sehr gehypt, weil er auch mit Abstand der beste Titan da ist. Da gibt es keine Diskussion, aber nicht besser als Pitts. Er ist ein anderer Typ, er ist ein Wunder. Er ist ein Titan, der alles kann. Der kann blocken, der kann inline, der kann aus dem Slot heraus. Absolut richtig. Er ist halt von der Frame nicht ideal. Ist jetzt 6'4, ist jetzt kein Beinbruch, aber er ist halt keine 6'5, 6'6, die du gerne vielleicht sehen würdest. Keine Weltenunterschied, absolut nicht. Aber ich sehe, nee, besser als Pitts sehe ich. Also er ist, okay, sein Floor mag ist höher als Pitts. Das unterschreibe ich. Pitts Ceiling ist aber ein ganzes Stück höher, finde ich.
Okay, also mir ging es nur damit zu verdeutlichen, wie sehr dieser Name und dieser Spieler momentan gehypt wird. Ich finde, du hast schon etwas Wichtiges angesprochen. Er ist halt in seiner Klasse, in seiner Draft-Klasse mit Abstand der beste Tyrant. Danach gibt es einen ziemlich klaren Drop-off. Aber trotzdem geht er ja in Mock-Drafts meistens sogar schon vor den Bengals. Was macht er denn als Tyrant so gut, dass er als Top-10-Spieler gehandelt.
Ja, er kann halt alles. Das heißt, wenn du ihn auf dem Platz stehen hast, sagst du damit nicht an, was du vorhast. Jetzt überleg mal, wenn wir einen Tight End stellen, je nachdem, welcher Tight End bei uns auf dem Feld steht, da weißt du schon, was passiert. Wenn Drew Sample auf dem Feld steht, Drew Sample wird keine Go-Route laufen. Drew Sample wird unwahrscheinlich eine Route laufen, außer Burrow macht so einen Pass-Play. Weil wenn Sample auf dem Platz ist, ist es höchstwahrscheinlich ein Run. Andersrum jetzt, wie heißt unser Neuer? Bin ich blöd?
Gesicki,
danke. Genau das andere. Du weißt genau, Gesicki wird hier keinen Power Run blocken. Das wäre dumm. Es wäre einfach dumm. Und Brock Bowers, ja, du kannst ihn immer auf dem Feld lassen. Fertig. Das ist unglaublich viel wert. Und alles, was du ihn machen lässt, macht er auch gut und zuverlässig. Wenn du den direkt in deine Offense reinnehmen und ohne große Veränderungen spielen lassen kannst, dann ist das ein No-Brain-Pick für dich, wenn du keine, ja, sag mal, diese Key-Position-Needs hast. Also wenn du keinen Quarterback brauchst, wenn du keinen Tackle brauchst, wenn du keinen Pass-Rusher brauchst, wenn du keinen Cornerback brauchst, dann ist Brock Bowers schon eine geile Überlegung. Oder wenn du eine sehr berechenbare Offense hast, ist Brock Bowers auch nochmal eine geile Waffe. Aber Tight End ist halt nicht die wichtigste Position. Also ich sehe, Top 10 sehe ich ihn schon, aber eher Richtung 10 als Richtung 5.
Und das ist ja dann auch der Grund, wieso er manchmal dann doch bis zu den Bengals fällt, einfach weil...
Kann auch passieren. Kann passieren, ja.
Einfach weil es so schwierig zu Projection, wie sagen, Vorhersagen wird. Das war kein Deutsch. Wieder einmal kein Deutsch von mir.
Bist ja raus, alles gut.
Ja, einfach weil es schwierig vorherzusagen ist, wie Teams ihn sehen und wie Teams ihn bewerten. Ich bin gespannt. In der letzten Folge war ich noch ziemlich abgeneigt. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen eingelesen. Ich bin mittlerweile nicht mehr ganz abgeneigt. Ich kann mir das schon vorstellen. Ich finde einfach, die Bengals sollten besser einen ziemlich klaren Plan haben, was sie alles mit ihm anstellen wollen, wenn sie ihn draften.
Gehen wir doch mal durch, wer so die Top-Picks sind oben an der Spitze. Caleb Williams wird sein, die ganzen Quarterbacks, May wird da mit reinfallen. Du hast
Daniels.
Genau, du hast Receiver, du hast Neighbors, du hast Harrison. Du hast immer auch ein bis zwei Corner. Ja, also nimm mal einen Cornerback mal mit rein. Joe Alt wird. Ja, Odunze wahrscheinlich auch Top 10. Und dann wird es halt auch schon. Dann gibt es ja auch immer die Diskussion, D-Line, wer noch? Ist ein Byron Murphy vielleicht da vorne mit drin? Ist ein Dallas Turner vielleicht da mit drin? Oder ein Johnny Newton? Hat sich da jemand verliebt? Will unbedingt einen Interior Pass Rusher haben? Das wird dann halt auch schnell dann auch eng für Bowers. Das sind alles wichtige Positionen. Alles wichtigere Positionen als ein Tight End.
Siehst du einen klassischen Receiver, einen Outside Receiver an Pick 18?
Boah.
Den Namen, auf den ich gehen will oder den man ab und zu in Fankreisen liest, ist Brian Thomas Jr., auch weil er ein LSU Receiver ist.
Nee,
kannst du dir das vorstellen?
Nee, also zweite Runde kann ich es mir vorstellen, erste Runde, außer jemand Insanes droppt dahin, aber mir würde jetzt nicht spontan einfallen, wer das sein könnte, weil eigentlich die Top-Receiver, die sind so gut, dass sie früh gehen und danach ist ja auch so ein Drop. Wer könnte da noch da sein? Mitchell, glaube ich, von Texas ist eine Möglichkeit. Franklin, aber da weiß der, ich weiß nicht überhaupt, der wirklich erste Runde gehen wird. Nee, also ich kann es mir, also ja, also Brian Thomas ist wahrscheinlich auch da, aber ich nee, das ist, da haben wir andere Sorgen. Und wir haben ja diese Saison auch nochmal T. Higgins. Nee, also das würde mich wirklich ein bisschen schocken, wenn wir das machen würden, ja.
Außer es wurde irgendwie am Draft Day T. Higgins getradet, was wir beide nicht glauben.
Klar, wenn wir jetzt einen Wide Receiver draften und dann geht Higgins für einen zweiten Rundenpick wohin, okay, das, den Plan sehe ich dann. Aber so wie die jetzt Sachen jetzt sind, nee, du hast zu viel niederteuren Positionen.
Okay. Von der offensiven Seite des Balles wechseln wir auf die defensive Seite des Balles. Da könnten einige echt interessante Spieler an 18 noch auf dem Board sein.
Absolut.
Also ich habe das Gefühl, dass durch die Quarterbacks, die zu häufig gehen werden, dass die Offensive Tackle zu Hauf gehen werden, das wird die guten Defense-Spieler ein bisschen nach hinten spülen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Bengals an 18 vor einer ziemlich schwierigen Entscheidung sitzen.
Ja.
Weil sie vielleicht dann zwischen Tackle Nummer 4 auf ihrem Board und Defensive Tackle Nummer 1 oder Nummer 2 entscheiden müssen. Oder Edge Nummer 1 oder Nummer 2 entscheiden müssen.
Angenommen, Laiatu Latu, also der hat ja so eine Verletzungsgeschichte. Der war ja aber sogar quasi Sportinvalide, bis das wieder rückgängig gemacht wurde. Stell dir vor, der ist an 18 da. Ist jetzt nicht mega unwahrscheinlich. Aber da bist du schon in Versuchung. Das ist ein brutal geiler Spieler. Unfassbar gut. Aber ist jetzt nicht wirklich so die Position, wo du sagst, hey, brauche ich unbedingt. Dann hast du auch letztes Jahr erst in der ersten einen da gepickt auf Edge. Aber die Upside ist halt auch geil. Ich verstehe schon.
Also den Spieler, ich habe ihn schon mehrmals jetzt bei uns im Podcast erwähnt, ich habe ihn schon mal ganz früh gebracht. Es ist logischerweise ein Texas-Spieler, wenn Byron Murphy noch auf dem Board ist, an 18. Was er in diversen Mock-Drafts immer mal wieder ist, dann sehe ich nicht, wie du an ihm vorbeischauen kannst, egal was sonst noch auf dem Board ist.
Wieso?
Weil er für mich einfach genau das ist, was die Bengals seit Geno Atkins auf dieser Position suchen. So ein absolutes Monster mit Athletik und Power in der D-Line, mit Pass-Rush-Upside, der aber auch Nose-Tackle spielen kann. Es würde dir so viele geile Optionen geben, diese D-Line aufzustellen.
So,
ich fände es super.
Ich gebe dir jetzt mal Entweder oder. Sagen wir mal Byron Murphy in der ersten und das ist ein Tackle, den man in der zweiten nehmen kann. Blake Fisher von Notre Dame. Mhm. Oder du nimmst in der ersten Latham und nimmst dann in der zweiten, lass mal gerade schauen, Brandon Dorlus oder Chris Jenkins.
Okay, Chris Jenkins mag ich auch sehr. Als Round 2 Target, weil er vor allem gut gegen den Run ist und das definitiv eine Rolle ist, die wir noch zu besetzen haben.
Er ist halt stark wie Hölle.
Und dann bin ich dann schon eher mit der zweiten Option. Ja. Keine Ahnung, ich bin einfach ein kleiner Texas Byron Murphy Fanboy. Also, das kann ich schon so sagen. Ich mag den Spieler einfach.
Ist ja absolut gerechtfertigt.
Ich hab den gerne zugesehen und ich würde ihn gerne weiterhin in Orange sehen. Einfach jetzt im Bengals Orange und nicht im Burnt Orange von Texas.
Ja, nee, verstehe ich schon. Aber ja, wie ich so ein bisschen angedeutet habe, so die Kombination, da kriegst du halt meistens eine Kombination aus so zwei Spielern, die einen Ticken besser sind als die anderen Kombinationen. Ich meine, klar, das kommt immer auch so ein bisschen drauf an, wie gedraftet wird. Wenn es einen Rush gibt auf bestimmte Positionen, dann kriegst du dann auch einen aus der gerushten Gruppe oder musst du dich mit den nächsten zufrieden geben. Ja, da werden wir sehen müssen.
Würdest du, wenn das der Pick an 18 ist, würdest du es kritisieren?
Was meinst du?
Wenn Byron Murphy der Pick an 18 ist?
Da möchte ich dann nur nach der ersten Runde sehen, welche und wie viele Tackles sind von Bord gegangen. Also wie viele sind, wenn nur vier oder fünf sind vom Board gegangen wären, würde es mich erstmal schocken. aber dann hast du auch nochmal Möglichkeiten. Da kannst du vielleicht in der zweiten Runde mal hochtraden, um noch einen zu bekommen. Weil das Board verschiebt sich ja dann nach hinten. Natürlich, klar, wenn dann Mitte zweiter Runde oder Anfang zweiter Runde ein Tackle Rush kommt, dann guckst du vielleicht dumm aus der Wäsche, weil du nicht mehr bis nach oben kommst. Aber grundsätzlich, Byron Murphy ist ein geiler Spieler und der wird unfassbar viel Spaß machen. Der ist auch 21, oder? Ich glaube, der wird 22, wenn ich Season losen geht.
21, ja.
Ist auch jung, viel Upside. Ich kann mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Okay. Der Draft müsste halt entsprechend laufen. Also da müsste wirklich ein riesen Rush auf QBs und Wide Receiver und dann noch vielleicht also QBs, CBs, Wide Receiver oder so weiter laufen, dass die Tackle wirklich so nach unten gepusht werden.
Was hältst du von Cornerback in Runde 1?
Gar nicht unwahrscheinlich. Nicht
ich glaube eben auch.
Und zwar, weil Cornerback nämlich so eine Positionsgruppe ist, die irgendwie, keine Ahnung, wie bei einer Backsteinwand wäre das quasi so der Mörtel dazwischen. Die sind irgendwie überall so ein bisschen mit da drin. Wobei ich es mir jetzt auch nicht im Detail angeguckt habe, bin ich ganz ehrlich. Das sind, egal wo du im Draft bist, findest du eigentlich immer noch ein Talent. Und auch ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Also, das ist eine geile Gruppe eigentlich.
Den Namen, den ich mir aufgeschrieben habe hier, ist Terrion Arnold von Alabama. Ist auch 21.
Ja.
So wohl der beste Allrounder auf den meisten Boards, der CB1. Geht meistens bei den Jaguars einen Pick vor uns, aber wenn er bis zu den Jaguars fällt, kann er auch noch bis zu uns fallen, wer weiß das schon. Und dann hättest du eine ziemlich tiefe Cornerback-Gruppe mit Cam Taylor-Britt, mit DJ Turner, mit dann Terrion Arnold, mit Dex Hill, der jetzt wohl irgendwie Cornerback spielen soll, mit Davis und wer da noch alles unterwegs ist. Also es würde mich nicht überraschen, gerade mit dem Background von Lou Anarumo als Defensive Backs Coach.
Ja, Terry and Arnold, ja, mag ich, der braucht, glaube ich, aber wie gesagt, noch ein bisschen. Der muss nur ein bisschen poliert werden. Ich bin mir gar nicht sicher. Jetzt kommt das System ein, wie er starten kann. Ich kann jetzt gar nicht richtig einschätzen, wie er bei uns ausschauen würde. Das müssen wir Thomas fragen.
Die nächste also Folge ist dann gelesen, eh nach dem Draft. Genau, ich habe gelesen, dass er anscheinend recht Scheme flexibel sein soll. Aber dass er halt verhältnismäßig wenig Starter-Snaps gespielt hat.
Was ich dir, glaube ich, sagen kann, ist, wenn Quinion Mitchell noch auf dem Board sein sollte, wenn wir dran sind, dann hält eine Rumo unser Draft Room als Geisel, bis der Name eingereicht wird.
Das okay. Nämlich, Quinion Mitchell habe ich nicht vorbereitet.
Der wird wahrscheinlich nicht da sein, weil ich finde, der hat die letzten zwei Jahre so gut und so konstant gecovert und einfach wirklich. Du siehst nicht, dass er groß Fehler macht. Und wenn er mal einen begeht, hat er auch wirklich die Correction Speed. Aber die Glückwunsch, wenn du welche findest bei dem. Das ist einfach, du siehst ihn an und denkst Profi. So wirkt das. Ich meine, klar, Toledo ist jetzt nicht das College, wo du sagst, ja, das ist schon seit jeher so die große Talentschmiede. Die haben jedes Jahr 10 NFL-Spieler, die sie reinspülen in den ersten 2 Runden. Absolut nicht. Aber das ist ein echt, da haben sie einen richtig guten Mann. Und ich glaube, der wird auch bei uns ins Scheme sehr gut reinpassen. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist eher wieder Thomas Forte, aber ich hätte ihn gern. Da würde ich auch schwach werden, glaube ich.
Also, hier habt ihr es zuerst gehört. Seid nicht überrascht, wenn die Bengals Cornerback draften in Runde 1. Hast du das jemals in irgendeinem Mock-Draft bis jetzt gesehen? Ich nicht.
In meinem ersten.
In deinem ersten, ja. Du
das ist weißt immer so. Alles. Ich habe mir, hab mir dafür sogar noch Hiebe abgeholt.
Ich weiß, ich habe auch dumm nachgefragt, was du denn in die Gruppe geschickt hast.
Ja, also, aber nee, Cornerback ist halt auch, wie gesagt, eine der wichtigsten Positionen, vielleicht die wichtigste auf der Defense, also auf der Defense-Seite. Wenn so ein absoluter Starter, sichtbar Starter auch, die in den Schoß fällt, boah, gerne. Ja, dann haben wir ein Crowded Backfield, es ist so ein bisschen ein Luxus-Pick, aber es ist halt auch nicht nur Billigwabe mit dem Logo, sondern es ist tatsächlich ein Qualitätsspieler.
Absolut. Der hat nicht nur die Rakete auf dem Helm, der ist auch eine Rakete, könnte man jetzt sagen. Oder? Toledo hat Rakete. Oder
ja, ja.
War das jetzt ein dummer Sprung?
Ich bin nicht sicher, okay. Wie viele das wissen, aber ja.
Jetzt wisst ihr es. Letzter Name, den ich auf meinem wunderschönen Draft Round 1 Blatt habe. Jared Wirth, Edge aus Florida State.
Ja.
Schieß los.
Erzähl, nee, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen.
Hat ein fortgeschrittenes, ich lese jetzt vor aus meinen Notizen, fortgeschrittenes Arsenal an Pass-Rush-Moves, einen absolut nasty Inside-Move, offensichtliche Power. Als Pros und als Cons ist etwas kurz geraten, ist in Coverage nicht gerade der Held, ist mit 23 Jahren schon eher etwas alt und sein Edge-Band ist im Vergleich zu anderen Edges nur in Anführungs- und Schlusszeichen in Ordnung und jetzt nicht überathletisch, wie man es sonst so sieht auf der Position.
Ja, aber der spielt, als hätte er Hass auf den Gegenspieler. Also auch so ein AFC North-Spieler, also mit Wut im Bauch und mit Aggressivität. Ich mag ihn. Ja, er hat so ein paar Limitierungen, deswegen ist er halt auch jetzt nicht, also ich meine, wenn er perfekt wäre, wenn er jetzt 6'5 wäre, wenn der jetzt nochmal längere Arme hätte, aber dann würde man über ihn wahrscheinlich in der Top 10 reden. Und es ist ein Spieler, mit dem kannst du in der ersten Runde auch gerade an unserer Position jetzt nichts falsch machen, wenn er da ist. Ich glaube, das sind aber auch andere Spieler da, die uns mehr, also die ist, auf unser Board höher
ist
werden.
Ist einfach nicht flashy.
Muss auch nicht so sein. Also er ist absolut, genau. Ich meine, es gibt schon immer so unscheinbare Defense-Spieler, die über Jahre hinweg einfach so unglaublich solide und gute Leistung abgeliefert haben. Und Carl so Lassen. Einer, bitte?
Carl Lassen.
Beispielsweise, ja. Mit wem hat er im Beast Futter verglichen, glaube ich, mit Dante Fowler. Und ja, verstehe ich.
Ich glaube, wir haben ganz gut abgedeckt, was potenzielle Namen in Runde 1 sein könnten. Lass uns noch über Tag 2 und Tag 3 sprechen. Mhm. Ich habe jetzt hier nicht mehr konkrete Namen vorbereitet. Für Tag 2 habe ich anzumerken, dass es ein olympisches Jahr ist, was so viel bedeutet, dass wir in Runde 2 einen Receiver draften werden, weil das jetzt wohl schon länger so geht, als wir alle 4 Jahre in den olympischen Jahren, in den Election Years in den USA einen Receiver in Runde 2 draften. T. Higgins war der Letzte. wer war es davor? Tyler Boyd? War er ein Zweitrunden-Pick?
Ja.
Also das geht sich irgendwie Chad die Johnson, letzten 12 Jahre.
Chad Johnson war zwei.
Das geht sich schon lange so auf. Darum stellt euch auf Receiver ein.
Wir waren noch einer. Wir hatten noch einen. Und ich beiß mich, dass ich gerade nicht auf den Namen komme. Pickens? Nee, Quatsch. Oder? Nee, ist ja wurscht. Bevor ich jetzt mich verlaufe. Okay, welchen zweitbunten Receiver willst du denn?
Roman Wilson. So ein Name, den ich interessant finde, weil er Inside und Outside spielen kann. Weil er halt so dann auch nicht die Flexibilität von Ja'Marr Chase wegnimmt, weil das ja einer seiner großen Stärken ist, dass du Chase eben überall aufstellen kannst. Und wenn wir jetzt, ich fände es ein bisschen doof, wenn wir einen klaren Slot-Guy als Ersatz für Boyd draften, weil dann ist irgendwie auch klar, dass Chase wieder quasi die meiste Zeit nur Outside spielen kann und dann schränkst du dich irgendwie unnötig selber ein. Und Roman Wilson wäre so ein Spieler, der diese Flexibilität hat und der einfach unglaublich viel Potenzial noch mitbringt.
Ja, aber bist du da mit Ricky Pearsall nicht sogar ein bisschen besser dran? Ich glaube, der ist ein bisschen größer.
Also gegen Pearsall hätte ich auch
nichts. Ja, Pearsall ist, ich weiß halt nicht, ob der in der NFL mehr als Slot machen kann. Und ich glaube, im Slot haben wir ja tatsächlich Gesicki jetzt. Also Gesicki wird da wirklich mehr Receiver
am liebsten,
als Team spielen.
Am liebsten hätte ich Ladd McConkey von Georgia, aber der wird schon weg
ja,
sein.
Ja, ich gehe da auch von aus. Also Ladd McConkey ist, ja, da hätte ich auch überhaupt keine Bauchschmerzen mit. Er ist jetzt nicht der absolute Speedster, aber absolut auch schnell genug für einen Receiver und sehr, sehr zuverlässige Hände.
Okay. Gibt es sonst noch Namen? Du hast ja gesagt, du hast Sleeper vorbereitet, die du jetzt am Ende der Folge uns noch mitgeben willst.
Oha, okay. Also einen habe ich ja schon ein bisschen gespoilert mit Caden Wallace, der Offensive Tackle von Penn State. Ich finde, der hat alle Anlagen, man sieht ihn an, der braucht noch ein bisschen Schliff, der braucht vielleicht noch ein Jahr oder zwei, so NFL-Training, der auch NFL-Ernährung, Krafttraining und so weiter. Aber da ist so viel, was ich da schon so sehen kann, was man da auch rausschleifen kann aus ihm, ich glaube, in der vierten wird er vielleicht schon sogar weg sein, weil der kriegt so ein bisschen Hype. Aber wenn der bei uns so in der vierten noch da ist, da oder wenn der sogar in die fünfte rutscht, da wäre ich fast böse, wenn wir ihn nicht nehmen würden.
So. Klingt spannend.
Dann bleiben wir in der Offense, ha? Dann habe ich mir noch ein Tight End. Und zwar, ich habe mir die Tight Ends mal so ein bisschen näher angeschaut, relativ früh. Ich habe mich da einmal in einem Tab vertan und ich habe gedacht, dass ich Jadeveon Sanders schaue und habe überhaupt nicht auf die Farben geachtet. Ich war einfach nur begeistert, wie gute Hände der Tight End hat und was der für Bälle vom da so teilweise auch fängt. Und wie schön er fängt, also mit der Hand und nicht nur am Körper, auch freigelaufen. Und das war Jaheim Bell von Florida State. Ich glaube, man sieht ihn so in der fünften bis sechsten Runde. Aber ich glaube, wenn du einen Receiving Tight End brauchst, kann der auch wirklich früher gehen. Also den finde ich schon, also den fand ich schon sehr sexy. Ich habe dann zwischenzeitlich auch gedacht, also komisch, also ich mag Bell fast lieber als Sanders. Ja, aber das holt Sanders dann wieder auch so zum Punkto, ja, im Blocking auch wieder ein bisschen rein. Sanders ist geschliffener, aber Bell, das, wenn du einen entwickeln willst, wenn du sagst, hey, hier ein, zwei Jahre Special Teams und dann irgendwelche Packages und dann arbeitest du dich rein, da hast du sehr, sehr viel Spaß in Jaheim Bell. Vor allem, wenn du wirklich in der fünften bekommst und ich kann mir nicht vorstellen, dass er so spät geht.
Tyrant ist definitiv ein Thema, vielleicht sogar schon für Runde 3. Mindestens dann am Tag 3, denke ich, wird einer bei uns landen. Ben Sinnott finde ich spannend, ziemlich athletisch. Mit Jadeveon Sanders sehe ich es nicht ganz, obwohl er ein Texas-Spieler ist. Ich weiß nicht, ich sehe bei ihm das Potenzial nicht so ganz. Also bei Texas hat er vor allem Seam Routes gelaufen. Viel mehr war es nicht. Blocken kann er okay gut. Ich frage mich so ein bisschen, was seine Projection für die NFL ist. Weil bei Texans, bei den Longhorns hat er viel über seine Athletik gemacht und dass er einfach jüngere Spieler so ein bisschen gebullet hat mit seiner Athletik. Ich weiß nicht, wie gut sich das für die NFL dann übertragen lässt.
Ja absolut, verstehe ich. Ja, also Sanders, ich weiß auch nicht so wirklich, wo die zweite Diskussion herkommt. Ja, so gute Tight End kannst du nehmen, aber ich habe das jetzt nicht verstanden, wieso er auf Nummer 2 so überall und so sicher ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass er gar nicht der zweite Tight End vom Board ist, dass da vielleicht sogar 2-3 vor ihm gehen. Da kann das schon wieder.
Einen Namen hast du noch, oder?
Einen Namen habe ich noch, genau, und zwar ein Interior Defender. Wahrscheinlich, also ich glaube, er wird so in der sechsten Runde gesehen, aber auch wieder so einer, da kann ich mir vorstellen, dass wenn so ein Defensive Line Coach mal einen Wunsch frei hat, dass er ihn gewährt bekommt. Und zwar, das ist Christian Boyd von Northern Iowa. 6'4", 370 Pfund. Richtig gut gegen den Lauf, also der hat manchmal ein bisschen Probleme mit so sehr langen Blockern, aber so in der Interior hatte die Probleme in der Regel nicht so häufig. Der macht die Lanes zu, der stopft diese Löcher und trotzdem kommt er häufig durch, also gerade für seine Position, wenn es um Pass Rush geht. Also da, ich glaube, was war so 16% Pass Rush Win Rate ist für die Position, die er spielt. Das ist halt wirklich so dieser klassische Base, 3-4 Defensive Tackle. Da finde ich gut. Gerade so, wenn du den spät bekommst. Ja, wie gesagt, Northern Iowa, man hört das jetzt nicht so oft. Das läuft jetzt nicht gerade im Primetime im Fernsehen. Aber wenn zum Entwickeln, hätte ich ihn sau gerne.
Ich finde, gerade auf Defensive Tackle gibt es schon noch ein, zwei spannende Kandidaten für die späteren Runden.
Ja.
McKinley Jackson wurde mir von ein paar Twitter-Gurus immer wieder hochgelobt, in die Timeline gespült. Mason Smith von LSU, glaube ich, finde ich sehr interessant, weil er einfach die Tools zeigt.
Aber der ist ja auch kein Geheimtipp, das ist ja wahrscheinlich in der zweiten Runde
weg.
Mason
Smith, weil bei PFF kann ich den in Runde 5 draften.
Nee, niemals.
Oder Runde 4.
Mason Smith
und Mike Hall. Relativ spät
Mason Smith und Mike Hall werden nicht weit auseinander sein, glaube ich.
Okay. Ja, also ich finde, es gibt da, was ich sagen wollte, ist, es gibt da durchaus spannende Spieler, die man noch finden kann, wenn du jetzt vielleicht nicht in Runde 1 Byron Murphy oder Gerson Newton bekommst, weil du auf Tackle gegangen bist. Da ist noch nicht, wie bei den Offensive Tackles, dann ziemlich bald mal Schicht im Schacht. Du kannst auch noch später interessante Spieler finden.
Ja, zum Beispiel die Partytonne, wahrscheinlich später als gedacht.
Wanderers.
Wir haben es ja schon gesagt.
Der schwitzt.
Erst kommt er aus Cincinnati, macht seinen Visit und dann hockt er sich besoffen hinter das Lenkrad, der Depp. Ich meine, ja, wir müssen gucken, was ist da um die Story drumherum? Weißt du nicht, was da genau passiert ist, aber trotzdem ist es erstmal eine dumme Sache, sowas so abzuziehen direkt vom Draft. Ist wahrscheinlich damit auch von vielen Boards runter, komplett. Ich meine, der hat ja ohnehin schon so.
Ja, und die bei ihm gab es ja gab es ja schon so diese Concerns. Ich frage mich, wie viele Teammates auf seine Geburtstagsparty gegangen sind,
aber
um den berühmten Film zu zitieren.
Jetzt muss ich mal eine Lanze für die Tonne brechen. Und zwar, nur weil er ein Partykönig ist, heißt es nicht, dass er nicht ein guter Arbeiter ist. Ich habe in meinem Leben viele kennengelernt, die haben geschuftet wie die Bohnenputzer, aber wenn Feierabend war, sind die abgegangen wie ein Zäpfchen. Das war einfach immer High Energy bei denen. Vielleicht ist er so einer. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch einfach ein Kasper, der spielt Football, weil dann braucht er nicht denken. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe jetzt auch nicht wirklich Interviews mit ihm geschaut. Ich weiß nicht, ob du bist ja Texas-Fan. Ich weiß nicht, ob du da was mehr weißt. Aber Sweat ist eigentlich, ja, ich weiß es nicht. Eigentlich müsste sie ihn tiefer reinspülen, aber ich bin nicht mit einverstanden mit dieser Fourth-Round-Grade, die er bislang immer hatte. Ja, klar, ist ein Nose-Tackle. Klar, nicht jedes Team spielt mit denen, aber ich glaube, man hat jetzt zuletzt die Bedeutung von Nose-Tacklens wieder entdeckt. Und bei vielen war er zumindest vor dieser Geschichte bestimmt auf dem, ja, so frühe dritte Runde auf dem Board, wenn nicht sogar späte zweite.
Also wenn ich an die Texas-Spiele zurückdenke, dann ist er teilweise oder meistens sogar mehr aufgefallen. Er ist eine Erscheinung und er bewegt sich trotzdem wie ein Rehkitz.
Wir hatten das Gespräch, glaube ich, sogar. Ne? Ich habe ja mal Texas Tape geschaut, weil du Byron Murphy empfohlen hast. Und da habe ich ja auch gesagt, also, der andere fällt mir viel mehr auf.
Genau. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, wie fest haben die beiden auch voneinander profitiert.
Mit welchem Gewicht kann er spielen?
Auf Film siehst du halt, dass er die Anlagen dazu hat, wirklich wie ein DJ Reader spielen zu können. Die Frage ist halt, kriegt er das aufs Feld und wo sind seine Prioritäten?
Aber dass der mit 366 Pfund noch 5,27 auf 40 Yards läuft, ist ja beachtlich. 1,8 sogar auf 10. Das ist jetzt auch nicht viel weiterhin.
Wahnsinnig.
Dafür, dass er halt 30 Kilo oder so mehr drauf hat als die anderen. Oh, heiliges Blechle. Ja, aber ja, also ich finde es eben ein bisschen schade, dass Nose Tackle und Defensive Tackle da zusammen gegradet wird. Ja, es gibt Überschneidungen, aber ich meine, es gibt nicht viele Nose Tackle in der Klasse und Sweat ist mit Abstand der Beste und wir haben echt einen Need of Nose Tackle. Also wenn es er nicht ist, bin ich gespannt, für wen wir gehen.
Wir haben ja auch ein, zwei Namen für die Top 30 Visits eingeladen auf Nose Tackle, soviel ich weiß, aber ich zähle jetzt nicht noch alle Top 30 Visits auf, für das sind wir schon zu spät in der Folge. Ich denke, wir machen dann langsam den Schlussstrich.
Genau, dann haben wir jetzt noch eine Woche Zeit für den Draft. Schaust du ihn live?
Genau, ich habe zwei Sachen zu erzählen. Nächste Woche gibt es noch den von mir, wahrscheinlich nur von mir, in Zusammenarbeit mit einem Blogbeitrag, den ich schreiben werde, den offiziellen German Jungle Mock Draft, wo ich versuchen werde zu predikten, was die Bengals mit ihren 7 Picks anstellen. Kommt dann nächste Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, irgendwann dann. Und mein Plan wäre gewesen, auf dem Cincinnati Bengals Fans Germany Discord Donnerstagnacht abzuhängen und jeder, der gerne mit mir das schauen will und mit mir sprechen will, ist da herzlich dazu eingeladen, da auch mit abzuhängen und Drafts zu schauen.
Keine Picks spoilern, wer zeitlich vorne dran ist.
Genau,
der Dolphins Fanclub Mockdraft findet natürlich auch dann noch statt dieses Wochenende. Am Sonntag geht's da los und ich bin mir noch nicht 100% sicher, wie das dann live geht, aber das werden wir auf jeden Fall kommunizieren, sobald das verfügbar ist. Dann treiben wir das auch natürlich nochmal durch die Weltgeschichte. Dann sind wir durch.
Dann sind wir durch.
Machen den Sack zu.
Wir hören.
Wir schlafen vor und dann zumindest Donnerstag auf Freitagnacht. Mal gucken, ich werde mal versuchen, es mir um die Ohren zu schlagen. Das kommt so ein bisschen bei mir auf die Termine an. Ich habe zwar frei, aber ich muss ja noch den Hall rausbekommen.
Genau. Dann viel Spaß beim Draft und wir sehen und hören uns schon bald.
Macht's gut.
Tschüss.
Gute und talk to Steelers. Bye-bye.